Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute im Studio Ulrich Biermann. Schön, dass Sie da sind. Corso heute mit schlafenden Bergen, wanderndem Sand und emsig schaffenden Mittelaltermenschen. Alles Kultur, alles digital, auch ein bisschen real, vor allen Dingen aber heutig. Kunst und Pop eben. Und das ist digital und real. Dazwischen auch Crab Johnny aus Wien, der auch zwischen Sprachen und Stilen wechselt, um zu vermelden, life is tough.
Yo, life is tough. Ja, ich weiß. Doch ich try my best, um hier mal wert zu sein. Und dieser Hass kommt nur durch Neid. Denn in dieser fucking Welt hoffen auch Freunde, dass du... All in, weil ich von Hassen addicted bin. Am Anfang hab ich verloren, doch jetzt hol ich einen bigger win. Yo, oft sind die simple things, auch wenn es beschissen klingt. Der Grund dafür, dass ich noch weiß, dass ich ein Man on a Mission bin. I-W-N-L, I can't lose und ich sag's again. Egal, wer sich noch in den Weg stellen sollte, wird ab jetzt gebannt. Mom, sis, close friends, ich baue eine Welt für meine Fam. Schon seitdem ich klein bin, halte ich greatest in mein Hands. Yo, ich seh kein End, aber denke, das soll so sein. Life is tough, alright, du rufst deine Homies für deine Fights. Yo, wir sind nicht gleich, ich sprech mein Mind und ich bleibe ich. Erst wenn du innerlich sprichst, dann zeigst du dein Gesicht. They don't need me, cause I never wanna be like them. Ich mind mein Business und talk mein shit, ich jag mein M. Ihr spielt auf easy und ich handle mein Temperament. Aber schieß ne Bullet auf mich und frisst hier vor mein Schatz. Dieser Hass kommt nur durch Neid, denn in dieser fucking Welt hoffen auch Freunde, dass du...
Crab Johnny aus Wien war das mit Life is Tough. Übermorgen erscheint das meisterwartete PC-Spiel des Jahres. Und... was ist es? Nein, es ist nicht Call of Duty und es ist auch nicht ein neues Grand Theft Auto. Das kommt erst nächstes Jahr. Das meist erwartete Spiel des Jahres, das hat sehr wenig mit Autos, noch weniger mit Aggression oder mit Adrenalin zu tun. Es ist ein kleines Indie-Spiel und heißt Manor Lords. Für Corso spielt regelmäßig Christian Schiffer. Hallo.
Hallo.
Was ist das denn für ein Spiel?
Das ist ein sehr, sehr, sehr gemütliches Aufbauspiel. Also man baut Behausungen, damit es die Bürger in dem eigenen Mittelalterdorf muckelig warm haben und den nächsten Winter überstehen. Dann baut man ein Holzfällerlager, eine Jägerhütte, einen Steinbruch, eine Mühle, eine Bäckerei und immer so weiter. Es geht darum, Produktionsketten zu optimieren, die immer komplexer werden. Und das Spiel ist wirklich auffallend entschleunigt. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Besuch an einem sonnigen Sonntagvormittag in einem Bauernmuseum in der Eifel. Ich war noch nie in einem Bauernmuseum in der Eifel, aber so in etwa stelle ich mir das vor. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, Banditen klauen einem die Vorräte und dann stellt sich etwas ein, für das der deutsche Gamejournalismus eigentlich mein Lieblingswort des deutschen Gamejournalismus kreiert hat, nämlich der Wuselfaktor. Sprich, alle Dorfbewohner gehen ihrer Arbeit nach, der Holzfäller fällt Holz, der Ledergerber gerbt Leder und der Bauern erntet die Weizen und alles wuselt so ein bisschen vor sich hin. Und man kann sich dann einfach zurücklehnen und einfach zusehen, wie sozusagen die Dorfgemeinschaft vor sich hinwuselt. Das ist auch deswegen so schön, weil das Spiel tatsächlich mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt worden ist.
Also schauen wir einfach unseren Spielfiguren bei der Arbeit zu. Das klingt nach einem sehr bodenständigen Mittelalterspiel. Ist ja eigentlich nichts Besonderes. Warum wird das dann so ja gespannt erwartet?
Ja, also das Spiel steht tatsächlich auf Platz 1 der Wishlist bei der Spieleplattform Steam Und ich glaube, da gibt es eine Reihe von Gründen. Also zum einen ist da das Spiel selbst, weil irgendwann wird aus dem gemütlichen Aufbauspiel tatsächlich eine Art Echtzeitstrategiespiel. Man muss dann tatsächlich riesige Schlachten schlagen. Und Spiele, in denen man so riesige Schlachten schlägt, da gibt's gar nicht so viel. Es gibt eine bekannte Reihe, die heißt Total War, aber die befindet sich in einer Krise. Da waren die letzten Spiele nicht besonders gut. Und wenn wir uns das zweite Genre anschauen, also das der Aufbauspiele, da gab es einen großen Hoffnungsträger, City Skylines 2, und das entpuppte sich auch als Desaster. Das heißt, die Spieler dieser zwei Genres, die sind wirklich leidgeprüft und die warten so ein bisschen auf so einen Heilsbringer, der sie von ihrem Leiden erlöst. Das Spiel ist dann tatsächlich auch innovativ, weil so oft werden diese zwei Genres, also zumindest mit diesen riesigen Schlachten, nicht kombiniert. Und dann kommt noch etwas hinzu, das Spiel wurde nur von einer Person designt. Das ist ein polnischer Entwickler. Und dass eine Person alleine so ein Spiel stemmt, das ist natürlich sehr ungewöhnlich und das zieht dann nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich.
Also das überrascht schon, dass es eben nicht ein großes internationales Studio ist, sondern eine einzige Person. Was weiß man über den?
Ja, gar nicht so viel. Man weiß, wie er heißt, nämlich Greg Stichen. Vielmehr ist nicht bekannt. Er hat früher an kleineren Solospielen gebastelt und er hat irgendwie gesagt, dass er damit gerechnet hat, dass sich vielleicht auf Steam 14.000 Leute sein Spiel wünschen würden. Und jetzt sind es 2,5 Millionen. Vielleicht trifft das Spiel einfach auch einen Nerv, weil es eine eskapistische Fantasie ist. Wenn ich mir so mein Dorf in Manor Lords angucke und dann ist da schön kalter Herbsttag und die Sonne geht unter den Strohdächern meines Dorfes unter und taucht es in so schöne orangene Farben, dann kann man vielleicht die ja gerade nicht so besonders erfreuliche Weltlage vielleicht auch mal vergessen. Das Mittelalter, muss man fairerweise sagen, wird in dem Spiel jetzt aber auch nicht nur idealisiert. Ich habe schon gesagt, also es gibt Krieg, es gibt Hungersnöte. Und was zu dem Hype vielleicht auch beigetragen hat, ist eine ziemlich schlaue Marketingstrategie, nämlich viele Streamer und YouTuber dürfen das Spiel schon spielen, also haben Rezensionsexemplare bekommen und streamen da jetzt die ganze Zeit drüber und machen die ganze Zeit Videos darüber. Und natürlich alle Leute, die es noch nicht spielen können, und das ist natürlich die große Mehrheit, das Spiel erscheint erst am Donnerstag, die haben natürlich jetzt das Gefühl, was zu verpassen. Und das treibt den Hype weiter an. Und Greg Stichen selbst hat ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten. Also dem ist das jetzt nicht so ganz recht, weil er weiß, dass eigentlich sein Spiel diese hohen Erwartungen gar nicht wird erfüllen können.
Du gehörst ja zu denjenigen, die auch so ein Spiel zugewiesen bekommen haben. Wie ist es denn mit den Erwartungen? Werden die erfüllt oder nicht?
Nein, also die werden nicht erfüllt. Aber es ist nicht so, dass das Spiel schlecht wäre. Also es ist ein gutes Spiel. Es ist halt einfach noch nicht fertig. Das Spiel ist Early Access. Das heißt, es ist in einer Vorabversion veröffentlicht worden. Es wird aber laufend daran gearbeitet, bis es dann in ein oder zwei Jahren wirklich offiziell erscheint. Das ist in der Spielebranche übrigens völlig normal. Also, dass man es dort immer mit so Art Sagrada Familias zu tun hat, an denen ewig gearbeitet wird, bis sie dann vielleicht mal fertig sind. Und oft ist es auch so, dass wenn dann das Spiel eigentlich wirklich offiziell erscheint, sich gar nicht mehr so viele Leute dafür interessieren, ja. Also da werden wir mal gucken, wie das mit Manor Lords ist. Es gibt noch viele Bugs. Also meine Siedlung ist eingegangen, weil die Leute aus dem Sägewerk aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zur Arbeit erschienen sind und so weiter. Aber das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Nur zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt einfach nur ein Hype.
Danke, Christian Schiffer, über mittelalterliche Prozessoptimierung mit Werbehype. Manor Lords. Elder Brook und George Fitzgerald waren das mit Glad I Found You, klassisches Songwriting im Elektro- und Clubgewand. Sinnliche Wahrnehmung, die stellt das 37. Europäische Medienkunstfestival in den Blickpunkt. Ab morgen findet es in Osnabrück statt und eine dort gezeigte Arbeit, die stammt von Lotta Stöver. Mit deren Werk können Menschen sich im Liegen vermessen lassen. Und dann wird gesucht, wo gibt es auf dieser Welt eine ähnliche Landschaft, eine Topographie wie unseren Körper. Was hat Sie an diesem Vergleich interessiert, habe ich die Künstlerin fragen können.
Ich glaube, in erster Linie ist das so eine vielleicht auch sehr romantische Vorstellung. Es ist irgendwie so eine Art Suche nach Verortung und Verkörperung. Dadurch, dass beides als Daten vorliegt oder vorliegen kann, schafft das so diese Vergleichbarkeit von diesen ganz verschiedenen Skala. Der Erdkörper, der so ganz groß ist, und der menschliche Körper, der im Vergleich super kleines.
Der aber den Erdkörper braucht, um überhaupt zu existieren.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass nur der Mensch sich auf die Erde irgendwie bezieht, sondern dass auch der Mensch heutzutage ja die Erde total mitformt. Angefangen von der oberen Schicht, so den Critical Zones, bis zum Klima irgendwie ganz viel mitformt. Ob das jetzt gut ist oder nicht, aber es gibt irgendwie so eine beidseitige Beziehung da.
Es ist ja eigentlich die Umkehrung des Prozesses, der seit Jahrhunderten stattfindet. Statt Vermessung der Welt wird jetzt der Mensch vermessen und in Relation zur Welt gesetzt in ihrer Arbeit. Was hat Sie daran interessiert?
Es ist irgendwie so zwei Punkte, die für mich sehr interessant sind. Einerseits quasi irgendwie mit Daten arbeiten, also irgendwie so eine sehr so disembodied, so Entkörperungsprozess, wenn man das so sagen kann. Und mit so einem besonderen Schwerpunkt auf Verortung zu arbeiten. Das war irgendwie eine Sache, die mich interessiert hat. Und auch dieser Diskurs darum, zu welchem Grad verorten wir Menschen uns auf der Erde oder in der Welt oder in der Ökologie oder je nachdem, welchen Aspekt man anschaut. Und da diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, finde ich irgendwie spannend, zu überlegen, was wäre, wenn wir nicht Administrator sind, quasi um so technisch zu sprechen, sondern Teilnehmer.
Nicht nur Teilnehmer, sondern auch ja quasi Material, oder?
Ja, das ist auch so ein bisschen der Schluss, zu dem ich gekommen bin in der Arbeit. Ich habe irgendwie angefangen mit der Arbeit und so gedacht, ah ja, okay, Erdkörper und Menschenkörper, würde man denken, ist so ein essentieller Unterschied. Und dann benutze ich irgendwie so eine Art Software und erschaffe so eine Art Vorstellungswelt, in der das dann zusammengebracht werden kann. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es ja eigentlich totaler Quatsch ist, dass es so essentieller Unterschied, der ist ja in erster Linie vielleicht gar nicht so groß, wie man denkt. Also der menschliche Körper entsteht ja aus Material von der Welt, und wenn ein Mensch stirbt, wird man wieder Teil der Erde. Diese Differenz von Menschenkörper und Erdekörper ist dann vielleicht auch gar nicht so groß, wie zumindest ich am Anfang gedacht habe.
Die Arbeit hat einen sehr poetischen Titel, Sleep Like Mountains. Das geht ja davon aus, dieser Titel für mich, dass die Berge eben auch nur Wesen sind, dass sie nur eben nicht wach sind oder wir ihre Wachheit vielleicht nicht wahrnehmen können oder vielleicht erst in Zukunft wahrnehmen können.
Der Titel der Arbeit, der nimmt vor allem Bezug auf die Pose, in der man liegt, während der Scan gemacht wird.
Liegt man auf der Seite oder auf dem Rücken?
Ah, das kann man sich aussuchen. Das ist auch ganz spannend. Je nachdem, in welcher Pose man liegt, kommen tendenziell irgendwie andere Ergebnisse raus.
Sie haben das doch sicherlich mit sich selbst gemacht und ausprobiert, oder?
Ja, ganz viel. Als ich die Arbeit gebaut habe, da, bis das alles so richtig funktioniert hat, habe ich ganz viele Scans von mir machen müssen.
Und wo haben Sie sich dann verorten können?
Es gibt gar nicht so richtig so das eine Ergebnis in der Arbeit, sondern das ist eher so sehr prozesshaft. Ein Ort, der öfters mal auftaucht, ist dieses Harzgebiet zwischen Niederlande und Deutschland. Da ist so eine Art Tal, und das passt oft, wenn man in so einer bestimmten Pose liegt, aber dann oft nur so für einen kurzen Moment, und dann wird das oft dann überschrieben von dem nächsten Ort, der quasi ein bisschen höheren Prozentsatz hat. Also je länger der Sleep-like-Prozess läuft, desto ja, höher wird auch der Prozentsatz der Ähnlichkeit.
Was heißt das für unser Verhältnis zur Welt, wenn wir Medien benutzen, um Welt kennenzulernen oder in Kontakt mit Welt zu treten?
Also wir können auf jeden Fall Technologien und Medien als eine Art Zugang zur Welt sehen. Aber es kann natürlich genauso gut ein Werkzeug sein, um sich selbst irgendwie einzubringen in der Welt und das irgendwie so als einen weiteren Zugang zu begreifen, wie man irgendwie teilnehmen kann, statt nur einseitig quasi zu beziehen.
Aber die Frage ist natürlich, brauchen wir all diese Technologie? Die Ausstellung des European Media Art Festival hat dieses Jahr ja den Titel Feelers Sensors, also der erkunden Filme, Installationen, Soundarbeiten, Performance eben, das Fühlen und die sensorische Wahrnehmung von Welt. Aber braucht es dafür Technologie? Wäre es nicht vielleicht eher auch angesichts der Klimakatastrophe wieder mal angesagt, die Welt ohne Technologie wahrzunehmen?
Ich glaube, das kommt total darauf an, was für einen Technologiebegriff man dann am Ende hat. Also wenn man natürlich Technologie nur versteht als irgendwas, was Hardware- oder Software-basiert ist und
eingreift.
Ja, genau. Also es gibt ja auch angefangen bei Sprache zu Bewegungsformen, Tanz, einfach Arten, wie man miteinander umgeht. Das kann ja auch eine Kulturtechnik sein. Also dieser Unterschied, ob man jetzt irgendwie von einer Technologie spricht oder von einem Medium. Natürlich kann man immer versuchen, und das ist, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Weg, sehr kritisch gegenüber verschiedenen Technologien und Techniken zu sein. Aber am Ende kommt es auch immer darauf an, mit welcher Herangehensweise benutzt man das Werkzeug, was man hat. Was ich ganz spannend finde bei dem Titel vom EMAF, dieses Feelers Sensors, das stellt irgendwie so Sensoren, also es ist ja so hardwarebasierte Sensoren und quasi die menschlichen körpereigene Sensoren irgendwie so fast schon auf dieselbe Ebene. Und das ist so ein Ansatz, den ich ganz spannend finde.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie die Arbeit jetzt ausstellen. Wie reagieren die Menschen, die sich unter den Scanner legen?
Also als ich das letzte Mal in einer Galerie gezeigt habe, da war eher so, ja, so ein bisschen die Hemmung, irgendwas anzufassen, weil es auch nicht ganz klar ist oft bei Kunst, ob man es jetzt anfassen darf oder da muss dann die Interaktion irgendwie so explizit sehr auffordernd sein. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Personen, die das dann ausprobieren, dass sie das irgendwie eher entspannt wahrnehmen. Also der Scan-Prozess ist ja auch relativ lang und dann liegt man da und dann tuckert der Laser so quasi so langsam über einen rüber und dann kann man danach noch schauen, wie der Körper so durch die Landschaft so quasi gezogen wird und dann so ein Interface, so Vergleichsparameter zeigt. Ja, ich glaube, viele haben erstmal Hemmungen, aber wenn man es da ausprobiert, ist es, glaube ich, ein ganz schönes Erlebnis eigentlich.
Lothar Stöver, Ihre Arbeit Sleep Like Mountains zu sehen beim European Media Art Festival in Osnabrück. Das startet morgen bis zum Wochenende. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Oh,
Und erkannt, nicht ganz so verzweifelt, elegisch wie sonst, aber eindeutig Beth Gibbons, Frontfrau der zurecht legendären Trip-Hop-Band Portishead. Und solange wir auf deren Comeback warten, freuen wir uns in großen Abständen über ihre Aktivitäten. Das hier war die Single Reaching Out aus dem ersten Soloalbum, das nächsten Monat erscheint. Und jetzt kommen wir zu den Wüsten, die alles dominieren im Kino derzeit. Die Wüsten von Dune im Film von Denis Villeneuve. Aber diese Wüsten, die sind keine Science-Fiction-Vision, die hat es real gegeben. Katharina Wilhelm hat sie besucht.
Unendlich weite Sandlandschaften und natürlich Sandwürmer. Der Roman Dune, erschienen 1963, beschreibt den Kampf futuristischer Völker, die alle den Planeten Dune oder Arrakis und die bewusstseinserweiternde Droge namens Spice, die sich im Sand befindet, beherrschen wollen.
Diese Welt ist unvorstellbar grausam.
Schriftsteller Frank Herbert ließ sich zu dem Roman von einem ganz realen Kampf inspirieren, nämlich Dünen gegen die menschliche Zivilisation, wenn man so will.
The dunes were literally taking over, sweeping in.
Die Dünen haben hier alles verschlungen, Gärten und Bäume, erklärt Shane Gill von der US-Waldbehörde und blickt auf die Sandhügel der Dünen in Oregon, die ihn umgeben. Manche dieser Dünen sind bis zu 150 Meter hoch, also etwa so hoch wie der Kölner Dom.
The beach grass was planted.
Um Straßen und Häuser vor den Sandbergen zu schützen, begann man, Strandgras anzupflanzen, um die Dünen im Zaum zu halten und zu stabilisieren. Das interessierte auch Frank Herbert, der 1958 in die nahegelegene Stadt Florence kam, um einen Artikel zu schreiben.
And he was going to write a freelance news story about the use of dune grass,
erklärt Kevin Mitch von der Stadtbibliothek Florence.
And he was only here very briefly.
Es sei nur ein kurzer Besuch gewesen, aber offenbar so inspirierend, dass er stattdessen die Dune-Bücher schrieb.
The Dune books, which became the Dune movies and everything else.
Kevin Mitch zeigt stolz den Frank-Herbert-Raum der kleinen Bibliothek. Frank Herberts Tochter spendete 1990 Bücher aus dem Nachlass ihres verstorbenen Vaters.
Photographs, etchings, posters.
In einem Anhang beschreibt Herbert, wie die Bewohner des Wüstenplaneten, die Fremen, die Sandberge ebenfalls mit Gras bändigen wollen. In der Realität ist das durchaus gelungen. Zu erfolgreich, eigentlich, sagt Ranger Gill. Das Sandgras hält den frischen Sand vom Meer zurück. Damit hat sich hier langsam auch Erde angehäuft. Büsche sind gewachsen und dann sind hier ganze Wälder entstanden.
Growing expansive forest.
Dabei sind die Sandberge selbst eine Attraktion geworden. Für Wanderer, Kinder surfen hier auf Brettern die Dünen hinab und in manchen Teilen darf man mit speziellen Fahrzeugen auch durch die Dünen fahren. Jetzt heißt es also, die Dünen vor dem Gras retten. Das wird teilweise per Hand ausgerupft, manchmal auch abgebrannt, sagt Biologe Keegan Benson von der US-Waldbehörde.
They do a lot of hand pulling of some of these weeds and grasses and spot burning.
Der Schutz der Dünen ist allerdings schwierig, denn einerseits sind da bedrohte Vogelarten wie der Snowy Plover, der den Sand braucht, um seine Eier abzulegen. Andererseits hat sich hier auch ein Marder in den Wäldern eingenistet. Auch der ist bedroht.
And now they live in the same spot and they both have protections under the Endangered Species Act.
Und beide super niedlich, fügt Biologe Benson hinzu.
And are both super cute.
Ein Dilemma für die Naturschützer, die eine Balance finden müssen, um beide Tierarten zu schützen. Nur eines scheint klar, lässt man das vom Menschen einst angepflanzte Gras weiter wachsen, dann würden die Dünen bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden.
They figured that the dunes would, as we know it, stop to exist by the end of the century, pretty much.
Und nur noch in den Büchern und Filmen, inspiriert von Frank Herbert, weiterleben.
Katharina Wilhelm, in den Dünen, die Dune inspirierten. Dünen, die am Wandern gehindert wurden. Wanderdünen, stellen Sie sich mal vor, millimeterweise arbeiten die sich vor. Und wenn man das im TV sehen könnte, täglich, Stunde um Stunde, wenn das nicht mal eine schöne Idee für Slow TV wäre, gibt es schon. Und Medias Res hat dieses Fernsehen schon gesehen. Gleich hier mehr nach Corso Kunst und Pop mit Ulrich Biermann und nach den Nachrichten.